statt der vielen Nationalliteraturen werden wir dann eine regionale Literatur haben, eine vielsprachige mitteleuropäische Literatur. Und das hat natürlich seine Berechtigung, denn Literatur funktionierte wirklich in transnationalen Rahmen, nicht nur in der Zeit der Donaumonarchie, sondern irgendeinermaßen auch sogar nach dem Zweiten Weltkrieg während den sogenannten kommunistischen, also in der Zeit der sogenannten kommunistischen Diktaturen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Donauwellen der Südostcast. Bei uns geht es um Menschen, Themen und Bücher, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Mein Name ist Annie Kühnartz und ich habe mit Professor Dr. Gabor Schein über seine Zeit als IKGS-Fellow und sein Projekt die metahistorischen Rahmensetzungen der Nationalliteraturen Ostmitteleuropas gesprochen. Dieses Projekt hat er bei uns vorangetrieben. Er ist Literaturwissenschaftler, Übersetzer, Lyriker und Schriftsteller, so dass wir auch auf seine literarische Tätigkeit gut zu sprechen kamen. Weitere Informationen zur Tätigkeit unseres Fellows 2023-24 finden Sie in den Shownotes. Nun aber viel Vergnügen mit unserem Gespräch zum Projekt und Aufenthalt von Gabor Schein am IKGS. Herzlich willkommen in unserer Podcast-Reihe, lieber Gabor.
Es freut mich sehr, dass wir jetzt miteinander sprechen können am Ende einer Periode, die ich hier in München verbracht habe, am Ende einer sehr schönen Periode.
Bevor wir unser Gespräch so richtig anfangen, würde ich dich gerne kurz vorstellen für die Hörer und Hörerinnen, die dich nicht kennen. Du bist Professor am Institut für Ungarische Literatur und Kulturwissenschaften an der Eötvös-Loránd-Universität in Budapest. Deine Schwerpunkte liegen im 20. und 21. Jahrhundert und du hast dich unter anderem mit dem Hasidismus in der ungarischen Literatur auseinandergesetzt und mit der auch in Deutschland sehr bekannten inzwischen Lyrikerin Agnes Nemes. Vorletztes Jahr sind Bände von ihr auch auf Deutsch erschienen.
Dieser Band und ich habe darüber Recherche gemacht und das ist halt sehr, sehr interessant, was die Übersetzer Christian Philips und Orsche Kolas da gemacht haben.
Und da sind wir schon mitten in unserem Thema angekommen. Wenn wir über Agnes Nemes Deutsch sprechen, an dieser Stelle muss ich dann auch erwähnen, dass du natürlich auch selbst Lyriker bist. Also zusätzlich zu deiner wissenschaftlichen Tätigkeit bist du auch Autor von bedeutenden Romanen und Gedichtbänden und auch Kinderbüchern und selbstverständlich literarischen Essays. Du bist auch als Literaturkritiker unterwegs. Die Romane Lazarus würde ich gerne erwähnen, auf Ungarisch Lazar, sowie den Roman den Schweden, der auch auf Deutsch vorliegt. Aber jetzt sprechen wir eigentlich im IKGS und wir sitzen in deinem Büro. Also ich hatte einen sehr kurzen Weg sozusagen vom Nachbarbüro zu dir. Und zuerst mal eingangs die Frage, wie war es für dich? Wie waren diese 6 Monate für dich hier im IKGS bei uns?
Wie ich schon angedeutet habe, das war eine sehr schöne Periode, dieses halbe Jahr und die 6 Monate, die aber sehr schnell vergangen sind, schneller als ich es mir gedacht habe, leider. Hier habe ich ein Institut gefunden im IKGS, dessen Atmosphäre so herzlich ist und dabei so fördernd, dass ich nie in einem Institut wie dieses gearbeitet habe, obwohl ich an vielen Stellen der von Europa schon gearbeitet habe und arbeite auch jetzt. Dieses Institut IKGS ist sehr, sehr, sehr eigenartig, würde ich mal sagen.
Das freut uns natürlich sehr, ne? Das muss ich nicht sagen. Das ist für uns, also diesen Lob hören wir sehr gerne.
Und das sage ich nicht aus höflich, also nicht höflichkeitshalber, sondern es ist halt so. Und bin sehr, sehr dankbar für diese Periode, die mir auch nicht nur in meinem Leben, sondern auch für meine Projekte sehr günstig gewesen sind.
Mit welchen Erwartungen bist du ins IKGS gekommen?
Also ich arbeite an einem Projekt, der auch in meinem fachlichen Leben sehr eigenartig ist. Und da beschäftige ich mich auch mit Minderheiten, Minderheitsliteraturen aus der Perspektive der mehrheitlichen Nationalliteraturen. Also ich dachte, dass dieses Thema sehr gut zum Profil des IKGS passen kann. Ich bin auch davon ausgegangen, dass ich auch fachliche Förderungen und Gesprächspartner im IKGS finden kann. Und das war der Grund, warum ich mich um ein Fellowship hier beworben habe.
Über dein Projekt wollen wir auch ein bisschen konkreter sprechen. Dein Projekt ist an vielen Punkten innovativ. Andererseits knüpft es an bereits existierenden Initiativen auch an, beziehungsweise führt sie ein bisschen weiter. Ich nenne jetzt auch mal den Titel, die metahistorischen Rahmensetzungen der Nationalliteraturen Ostmitteleuropas. Heißt dein Projekt, seit wann arbeitest du daran?
Ich arbeite seit mindestens 10 Jahren daran, aber zur selben Zeit arbeite ich an vielen Themen, wie du es eben erläutert hast, mache ich auch meine literarische Sachen. Das heißt nicht, dass ich nicht so kontinuierlich daran gearbeitet habe, sondern eher Fallstudien gemacht habe und das mache ich auch noch weiter. Also ich bin nicht am Ende des Projekts.
Könntest du kurz zusammenfassen, welche Zielsetzungen du da hast?
Ich beschäftige mich also mit den Rahmensetzungen der Nationalliteraturen in der Region. Das heißt hier die Region. Da beschränke ich mich auf Ungarn, da ich aus Ungarn komme, auf die tschechische, slowakische und auf die rumänische Literatur. Die Rahmensetzungen dieser Literaturen entstanden in verschiedenen Zeiten. Die Rahmensetzung der ungarischen Literatur, was heißt hier Rahmensetzung? Was bedeutet hier, wenn ich ungarische Literatur sage, was bedeutet hier eigentlich ungarisch? Es ist kein natürliches Phänomen. Oder wenn ich rumänische Literatur sage, was heißt hier rumänisch? Die Rahmensetzungen der ungarischen und der rumänischen Literatur entstanden im 19. Jahrhundert. Die Rahmensetzung der slowakischen und der tschechischen Literatur entstand teilweise im 19. Jahrhundert, aber auch nach der Zersplitterung der ehemaligen Tschechoslowakei. Da wurden die Regeln, welche Autoren, welche Phänomene zu der einen oder zu der anderen Literatur gehören, neu formuliert.
Ich würde da gerne fragen, warum hast du dir gerade, also warum du Ungarn ausgewählt hast, das liegt auf der Hand. Warum hast du dir zu Ungarn dann noch diese ausgewählt? Warum nicht Serbien zum Beispiel?
Das liegt zum einen einfach daran, dass ich diese Literaturen besser kenne als die serbische oder kroatische Literatur. Zum anderen natürlich wäre serbische und kroatische Literatur ein ganz anderes Problem gestalten. Das gehört auch zum letzten Balkan, Westbalkankrieg. Also das ist ein eher anderes Problem. Zum anderen habe ich diese 4 Literaturen auch deshalb ausgewählt, weil da auch Parallele gezeigt werden können. Die Rahmensetzungen der rumänischen und der ungarischen Literatur ist sehr ähnlich, obwohl die Lage ist halt ganz anders.
Völlig unterschiedlich, würde ich behaupten.
Rumänische Literatur hat natürlich mehr mit Nationalitätsliteraturen zu tun. Das gilt für die ungarische Literatur weniger, aber nur aus so, wenn wir das näher anschauen, dann gilt es auch für die ungarische Literatur. Und damit habe ich hier näher beschäftigt, nämlich mit den Roma-Literaturen. Und Roma-Literatur, die Roma-Literaturen, die Romani-Literaturen stellen ein Problem dar, dass es in allen Ländern in dieser Region präsent sind und sie damit sicher zu tun haben. Und slowakische und tschechische Literatur stellen wiederum ein eigenes Problem dar. Also Unterschiede und Parallele können an diesen vier Literaturen sehr gut beobachten.
Ja, also sicherlich sehr beispielhaft auch aufgezeigt werden, auch abhängig davon, welchen Zeitrahmen du dir gewählt hast. Also welche Periode betrachtest du? Also von wann bis wann geht deine Untersuchung sozusagen?
Also wie gesagt, die grundsätzliche Ideen der Rahmensetzungen entstanden im 19. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Meine Zielsetzung war und blieb auch, dass ich mal Phänomene besser recherchiere, die diese Rahmensetzungen nicht passen können, in diesen Rahmensetzungen nicht passen können, wegen diesen Probleme. Da habe ich nur ein Problem genannt, nämlich das Problem. Problem ist eher natürlich
in Anführungszeichen.
Das sind die Roma-Literaturen, aber auch dazu gehören auch die Probleme der Überlappungen. Es gibt viele Autoren, die auf einer Sprache schreiben, wo sie damit zur Minderheit gehören, aber in einem anderen Land leben. Und dann gehören sie zur selben Zeit zu zwei oder drei Nationalliteraturen, wobei diese Nationalliteraturen diese Nationalauffassungen isolierend sind. Sie isolieren sich. Und dann Emigration ist dann ein drittes Problem. Und man könnte wichtige Probleme auflisten, die eigentlich benötigen, diese Ideen der Rahmensetzungen neu zu schreiben, um das Phänomen der Nation irgendwie verständlich bleibt.
Also man sagt ja auch in literaturwissenschaftlichen Kreisen, dass die Kategorie der Nationalliteratur eigentlich längst überholt ist. Ja. Man sagt ja auch manchmal ironisch, in Nationalliteraturen denken nur noch die Literaturhistoriker aus institutionellen Gründen.
So ist es.
Ja, es gibt ja auch Ansätze der transnationalen Literatur, die inzwischen ja viel verbreiteter sind, zumindest in einigen Kreisen. Also da ist dann auch die Frage, und wir haben schon darüber diskutiert, deswegen weiß ich, wir sind ja derselben Ansicht, zu transnationalen Perspektiven auf diese Literaturen. Könntest du dich ein bisschen so im wissenschaftlichen Diskurs verorten mit deinem Projekt auf dieser einerseits ungarischen, aber das hast du schon gemacht, aber andererseits irgendwie internationalen Ebene.
Ja, ich würde gerne noch ein anderes Beispiel hier nehmen, und das ist das Beispiel des Projekts von John Neubauer. Mhm. Er stammte aus Ungarn und dann lebte er in den USA und in Großbritannien, und Anfang und Mitte der 90er Jahren hatte er eine ganze Reihe mit Mitarbeitern.
Auch mit Kurdish Pop und auch. Ja, eigentlich sozusagen ein weiter Kreis.
Ja,
ne?
Ja. Und sie beide waren die Editoren einer Reihe, deren Zielsetzung war es, ein sozusagen einen großen Rahmen für die mitteleuropäische Literaturen und Kulturen schaffen, indem sie miteinander geknüpft werden können und indem die Begriffe der Nationalliteratur einfach aufgehen. Und statt der vielen Nationalliteraturen werden wir dann eine regionale Literatur haben, eine vielsprachige mitteleuropäische Literatur. Und das hat natürlich seine Berechtigung, denn Literatur funktionierte wirklich in transnationalen Rahmen, nicht nur in der Zeit der Donaumonarchie, sondern irgendeinermaßen auch sogar nach dem Zweiten Weltkrieg während den sogenannten kommunistischen Zeit der sogenannten kommunistischen Diktaturen. Diese Kulturen haben sehr viele Brücken zueinander, wobei natürlich zum Beispiel die jüdische Kultur der Region sehr wichtig ist, weil in der Zeit der Moderne Juden transportierten mit sich sehr vieles aus der einen Sprache und aus der einen Kultur in die andere.
Das heißt, die haben ja dann teilweise aber auch in den jeweiligen Sprachen dann gearbeitet.
Ja.
Also in Ungarn zum Beispiel halt auf Ungarisch.
Ja.
Es gab auch, wie wir wissen, in der Bukowina dann eine jüdischsprachige Literatur. Und an dieser Stelle.
Bukowina verkörpert im Kleinen das ganze Problem, worüber wir jetzt sprechen.
Und ich würde da gerne auch ein bisschen auf diesen deutschen Aspekt deines Projektes zu sprechen kommen. Welche Rolle spielen dann die deutschsprachigen Literaturen? Also widmest du denen auch Fallstudien? Wie sieht das aus im Rahmen deines Projektes?
Ich würde dann deutsche Kultur und deutsche Sprache ein bisschen voneinander so unterscheiden. Nämlich die deutsche Sprache war eine Vermittlungssprache in der Region für eine längere Zeit. Heute ist es nicht mehr so. Das Englische ersetzt eher das Deutsche, aber für eine längere Zeit war das wirklich so. Was die deutsche Minderheit betrifft, das gehört auch zum Thema und die deutsche Sprache auch. Also in allen Ländern gab es und gibt es Autoren, zum einen die mehrsprachig sind und es war auch so, seit langem ist es so. Und zum Beispiel ungarische und rumänische Literatur können diese Autoren oder Texte nicht involvieren. Also zum Beispiel, also im Fall der ungarischen Literatur, der Autor der ungarischen Nationalhymne, Ferenc Kölcsey, schrieb seine Kurzprose auf Deutsch. Die ungarische Literaturgeschichtsschreibung hat mit dieser Kurzprosa gar nichts angefangen, obwohl es um den Autor der Nationalhymne und dann geht. Du findest nicht einmal die Spuren darüber in den ungarischen Literaturgeschichten, dass er auch Prosa, Kurzprosa geschrieben hat. Essays hat er auf Ungarisch geschrieben, aber fiktionale Kurzprosa nur auf Deutsch. Nikolaus Lenau, er lebte, bis er so 18 geworden ist, in der Nähe von Kecskemét in Ungarn. Schrieb von dieser Zeit an auf Deutsch. Wenn wir die ungarische Literatur so definieren, dass dazu Texte, die auf Ungarisch geschrieben worden sind, gehören, und es ist heute ist es so definiert, dann gehört Lenau nicht dazu. Wenn wir die ungarische Literatur anders definieren, dazu gehören Literaturen, die auf dem Gebiet von Ungarn entstanden sind, egal auf welche Sprache sie geschrieben worden sind, dann gehört Lena auch zu der ungarischen Literatur, aber natürlich auch zu der deutschen Literatur. Und dann haben wir sofort eine Brücke zueinander. Und dann verstehen wir diese Literaturen schon transnational.
Ja. Also wir könnten hier eigentlich die Beispiele fast endlos vorsetzen. Ja, von Maroi bis Ferenc Herzog, Herzog und so weiter. Also wir können, die Reihe wäre sehr lang.
Ja.
Ich würde gerne auch noch zwei andere Aspekte deiner Arbeit hier am IKGS ansprechen. Du hast an während deines sechsmonatigen Aufenthalts bei uns nicht nur an diesem Projekt gearbeitet, sondern du hast dich auch in unsere Arbeit eingebracht, indem du zum Beispiel bei den Spiegelungen nicht nur sozusagen mit Beiträgen, sondern, das darf man jetzt schon ankündigen, wir werden das Heft 1.25 gemeinsam gestalten und herausgeben, den Themenschwerpunkt des Heftes. Da werden wir uns dann dem Thema Theaterstrukturen im Wandel in dieser Region, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, widmen. Wir wollten aber natürlich auch sehr gerne dich als Autorin vorstellen, auch auf den Seiten unserer Spiegelungen. Und so kann man jetzt schon im nächsten Heft, das im Juni erscheint, auch Gedichte von dir in der Übersetzung von Oshoya Konas, die wir am Anfang auch schon erwähnt haben, lesen. Und wir haben dann auch vor, auch in den kommenden Jahren dann noch auch Prosa von dir zu veröffentlichen. Wie empfandest du diese Redaktionsseite deiner Arbeit sozusagen? Du hast dich auch in den Spiegelungen auch mit einem Podcast, mit zwei Podcastern auch eingebracht und wir haben schon über Fortsetzungen gesprochen.
Ich erfahre mich vor allem als Teamspieler und obwohl unsere Arbeit sowohl als Autor als auch Literaturhistoriker, das macht man eher so einsam. Und ich mag es ja, in Gruppen zu arbeiten. Und deshalb bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich mit dir an diesem Heft arbeiten konnte. Und wir machen das weiter. Das Thema Theater im Wald beschäftigt mich sehr, weil Theater hat auch eine gesellschaftliche, soziale, sogar politische Wirkung in einem Land. Und ich bin überzeugt, dass das Theaterprojekte auch zur Demokratisierung der Gesellschaft und nicht nur zur Demokratisierung, sondern zur Aufschließung der Gesellschaften sehr wirksam sein können. Aufschließung heißt hier für mich auch, dass Gruppen, soziale Gemeinschaften, die keine Stimme in einer Gesellschaft bekommen, können in Theaterprojekten wirklich Stimme bekommen, eigene Stimme bekommen. Und das finde ich auch sehr wichtig. Das geht natürlich aus den Rahmen der althergebrachten Theaterstrukturen heraus. Und das betrifft auch die wiederum wie in meinem wissenschaftlichen Projekt die Wandel der Strukturen. Die beiden Themen gehen eigentlich an einem Punkt ineinander auf.
Und wir werden dann in diesem Heft natürlich zu diesen angesprochenen Aspekten dann nicht nur im Themenschwerpunkt Teil, sondern auch im literarischen Teil, aber auch im Kulturteil der Spiegelungen werden wir mehrere Aufsätze haben von Autoren und Autorinnen halt auch aus der Region, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit dem Theater zu tun haben, entweder als Dramatiker oder Theaterkritiker. Wir haben im Voraus besprochen, dass du ein Gedicht vorliest. Ich würde dich dann bitten, einen Einblick in die nächsten Spiegelungen, ein Gedicht vorzulesen.
Die Nacht der Wälder. Vor dem Spiegel, vor dem verfluchten Spiegel, vor dem meine Großmutter ihr Haar kämmte, kämmte den endlosen November, kämmte den ewigen Nebel, die brennende Scheune, die vergessenen Namen, durchkämmte ihr Haar, bevor sie ganz kahl wurde. Vor diesem Spiegel stehe ich jetzt und ziehe mich aus, streife die durchnässten Kleider ab, wie sie es getan hatten, bevor sie in die Konservendose eintraten. Sie traten ein, ich floh aus Polen, wollte kein Tagebuch, keine Erinnerung, keine Versöhnungsmaschine, weil es kein Wort geben kann, für das ich mich selbst kalte, und auch jetzt werde ich die Nacht nicht durchqueren. Das Tor steht offen, seit langem lässt es sich nicht schließen, und zur Hangseite hin gibt es nicht einmal einen Zaun. Ich warte hier nackt. Kommt doch, ihr polnischen Wälder, legt Feuer im Spiegel meiner Großmutter, lässt das Feld der Wölfe rot entflammen, verbrennen sollen sie, heulen. Noch weiß ich das aus den Kissen gekratzte Gebet, gesegnet sei die Nacht der Wälder, sei die Schlucht der Morgen, und gesegnet seien alle unvollendeten Tage, nur der Weg des Reisenden ist sein Tod. Ich will es, spurlos werde ich verschwinden.
Vielen lieben Dank für diesen lyrischen Einblick. Wer jetzt gerne weitere Gedichte und Texte von dir lesen möchte, der sei nochmals auf die deutsche Übersetzung deines Romans Der Schwede zum Beispiel verwiesen. Neuere Gedichte von dir sind im nächsten Heft unserer Spiegelungen, wie mehrfach erwähnt, zu lesen. Also im Juni stehen sie sozusagen zur Verfügung. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für diese spannende Einblicke in deine vielfältige Tätigkeit. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich auf die gemeinsame Arbeit auch über die Zeit, die du hier noch in München hast, hinaus.
Ja, ich bin auch sehr dankbar für diese Zeit und für das Zusammenarbeit, für die Zusammenarbeit. Ich bin sehr, sehr bereit, diese Arbeit und dieses gemeinsames Denken dann auch weiterführen. Also vielen Dank für das Gespräch und für diese Zeit, die ich im KGS verbracht habe mit euch.